Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.
Hallo und willkommen an der Steuerbar. Ja, heute sprechen wir über das Thema digitale Nomaden, Leben auf Bali, Steuern in Deutschland. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gemeinsam mit mir im Studio hier in Herne ist meine Kollegin Annika Glinker. Hey Annika.
Hallo Frank. Hallo.
Ja, und aus München ist uns Franzi zugeschaltet und sie beamt uns jetzt auch direkt unser heutiges Thema. Moin Franzi.
Ja, danke. Hallo zusammen. Ich stelle jetzt das Thema vor und zwar Sonne, Palmen, Laptop am Strand. Das Leben als digitaler Nomade klingt nach absoluter Freiheit. Aber was passiert, wenn das Finanzamt auf einmal mitreden will? In dieser Folge sprechen wir über die steuerliche Realität hinter dem Traum vom Arbeiten im Ausland, den ja sehr viele hegen. Denn wer glaubt, mit der Abmeldung aus Deutschland sei alles erledigt, der irrt sich oft gewaltig, muss man sagen. Ja, in der Folge klären wir unter anderem, was ist überhaupt ein digitaler Nomade und was unterscheidet ihn von einem klassischen Auswanderer? Wann bleibt man in Deutschland trotz Vorkehrungen steuerpflichtig? Und was hat es mit der 183-Tage-Regel auf sich? Ja, und auch welche legalen Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich? Wir freuen uns sicherlich auf spannende Einblicke von und mit unserem Gast. Und den stellt uns jetzt Annika vor.
Ja, das mache ich gerne. Danke, Franzi. Ja, heute bei uns in der Steuerbar Dr. Benjamin Cortez, Steuerberater und Partner bei Schlecht und Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater am Standort Stuttgart. Benjamin ist nicht nur ein ausgewiesener Experte im nationalen und internationalen Steuerrecht, sondern berät vor allem mittelständische Unternehmen, Unternehmensgruppen und international tätige Unternehmer. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt dabei auf grenzüberschreitenden Fragestellungen der steuerlichen Strukturierung und der Unternehmensnachfolge. Themen, die gerade im Zusammenhang mit Remote-Arbeit und dem Leben als digitaler Nomade schnell hochrelevant werden können. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist, um Licht ins steuerliche Dickicht rund ums Arbeiten im Ausland zu bringen. Herzlich willkommen, Benjamin Cortez.
Hallo an alle, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Hallo auch nochmal von mir. Wir möchten heute wieder mit einer Schnellraterunde starten. Das haben wir ja vor ein paar Folgen schon mal gemacht und so ein paar Mythen und Missverständnisse direkt mal klären. Vielleicht an der Stelle erstmal ohne längere Antworten, sondern nur, ob es falsch ist oder richtig. Wir kommen dann später zu den genauen Inhalten und ich beginne mal mit der Aussage, die 183-Tage-Regel bedeutet doch keine Steuerpflicht, oder?
Ja, leider oft ein Missverständnis, nein. Kann durchaus eine Steuerpflicht bedeuten.
Zweite Frage, durch die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt besteht automatisch keine Steuerpflicht in Deutschland mehr.
Ja, leider genau das Gleiche, oft missverstanden, nein.
Okay, und die rein ortsunabhängige Arbeit, also nur Online-Arbeit, bedeutet, dass die Einkünfte auch steuerlich im Ausland entstehen?
Ja, da würde ich sagen ein Jein. Das kommt ein bisschen drauf an, wie so oft im Steuerrecht.
Ja, genau. Das hatte ich mir auch so notiert. Sehr spannend. Danke schon mal dafür. Was genau ist denn unter einem digitalen Nomaden zu verstehen? Und wie wir es gerade schon mal angesprochen haben, wo liegt da der Unterschied zu einem klassischen Auswanderer?
Genau, das ist eine ganz spannende Frage und in der Praxis geht es auch so ein Ding immer ineinander über, deswegen glaube ich, ist diese Abgrenzung auch am Anfang ganz arg wichtig, damit man sich auch, wenn man sich selbst mit dem Thema auseinandersetzt, ein bisschen dort einordnen kann. Also ich sag mal, der klassische Wegzügler ist derjenige, der, glaube ich, Deutschland einfach die Zelte abbricht, der ist gar nicht per se digital, der sagt einfach, das Wetter ist woanders schöner und manchmal eben auch das steuerliche Umfeld vermeintlich und verlässt dann Deutschland. Der digitale Nomade ist sicherlich jemand, der entweder als Selbstständiger oder als Angestellter durchaus auch eine berufliche Tätigkeit ausübt, die eben, wie der Name schon sagt, sehr stark digital ist. Also es geht gar nicht ums private Leben, jetzt vielleicht irgendwie digital shoppt, sondern es ist tatsächlich so, er übt seine Tätigkeit eigentlich digital aus. Und wie wir, denke ich, seit Corona wissen, ist das eben eine Tätigkeit, die ich genauso gut aus Hamburg machen kann, aber vielleicht genauso gut eben auch aus Barcelona oder eben dann eben Dubai oder eben am Strand in Bali.
Mhm. Ja. Okay, danke dafür schon mal. Hast du denn auch so dieses Gefühl, dass das seit der Pandemie an Bedeutung gewonnen hat, dieses Thema, wo auch Homeoffice sehr viel aufkam und eben Remote-Arbeit oder Online-Arbeit auch so einen Höhenflug erlebt hat?
Ja, definitiv. Also ich glaube, sag mal, uns erreicht es von mehreren Seiten, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, das Thema ist ja auch so ein bisschen mehrdimensional. Zum einen der Wunsch, sage ich mal, von Individuen quasi ihre Tätigkeit auch mal von anderswo auszuüben und zum anderen die Herausforderung auch für die Unternehmen, das den Arbeitnehmern beispielsweise zu ermöglichen. Deswegen, das geht aus meiner Sicht definitiv in die Richtung, dass das mehr und mehr kommt. Und da haben wir leider eben, und das ist das Spannende, glaube ich, heute an dem Podcast, die Hürden und die Schranken von einem eher veralteten Steuerrecht, sage ich jetzt mal in Füßen, was diesen modernen Möglichkeiten gar nicht so richtig gewachsen ist und versucht eben hinterher zu rennen.
Und ist das vielleicht auch der Grund, weshalb das oft eben steuerlich komplizierter ist, wenn man sich jetzt vorstellt, bald arbeite ich am Strand, als das eben viele glauben, dass da eben doch viel mehr dahinter steckt und das nicht so einfach umsetzbar ist?
Genau, definitiv. Also ich sag mal so, gut beraten ist man sicherlich immer, wenn man sich vorher die Gedanken nach diesem Podcast anhört und wer sich erwägt, das dann zu machen, dass man einfach weiß, okay, ich muss nicht die Antwort wissen, aber ich muss wissen, da könnte ich ein Problem haben und klärt es vorher. Allzu oft erreicht sicherlich die Beraterwelt eben Mandanten jetzt schon ein paar Jahre machen und plötzlich poppt das auf, das Thema. Und dann haben wir einfach Probleme, die wir vielleicht nachher gar nicht mehr so gut eingefangen kriegen. Also absolut.
Okay. Was sind so die häufigsten steuerlichen Missverständnisse, die dir in der Beratung da begegnen? Vielleicht nochmal zusätzlich zu denen, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben in der Schnellradrunde.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das waren so zwei Klassiker, die du aufgeführt hast, quasi die 183-Tage-Regelung und auch die Abmeldung. Aber natürlich ist die Grundannahme manchmal eben falsch, dass ich gehe hier weg, ich arbeite woanders und ich bin nicht mehr steuerlich in Deutschland in irgendeiner Form verpflichtet, etwas zu machen oder etwas zu versteuern. Und das ist, denke ich, ganz oft eben das große Missverständnis und auch den Impact, den das Ganze haben kann auf die Tätigkeit, die man ja weiterhin ausübt mit vielleicht den gleichen Kunden, aber eben jetzt von Bali oder man hat hier eben noch tatsächlich Vermögen oder ist hier doch ab und zu. Also das ist ein bisschen multifacettenreich, glaube ich, das Thema. Und es ist eher im Sinne von risikoorientiert, sich damit auseinanderzusetzen, bewusster, als nur im Prinzip den Laptop am Strand aufzuklappen, bevor ich überhaupt in den Flieger steige, mir Gedanken zu machen, was muss ich denn eigentlich beachten, damit es mir nachher nicht auf die Nase fällt.
Um da vielleicht schon mal so einen ersten Einblick zu bekommen, was würdest du sagen, inwiefern sich eben diese steuerliche Realität, also das, was da auf einen zukommt, von der Lebensrealität vieler Nomaden oder ja normaler ja, Angestellter, inwiefern unterscheidet sich das?
Ich glaube, die steuerliche Realität, die knüpft halt immer auch an dem an, was erkennbar ist von außen. Das heißt, ich muss so ein bisschen, ich nenne es immer so ein bisschen ein Footprint, ich muss ja irgendwie auch eine Dokumentation haben, wirklich auch zu zeigen, dass die Fakten, die ich lebe, ich auch in dem Finanzamt bei Fragen nachweisen kann. Und das betrifft ja, sage ich mal, mehrere Finanzämter im Zweifel. Also wir gucken sicherlich hier als deutsche Steuerberater auf das deutsche Steuerrecht, aber man sollte sicherlich auch im internationalen Steuerrecht immer dran denken, was passiert im anderen Land. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Realität, die gelebt wird, die natürlich in der digitalen Welt fluide ist, die grenzenlos ist, die da auch keine Barrieren kennt und der rechtliche Arm auch so ein bisschen schwimmt ist, der ist im Steuerrecht halt doch sehr relativ rigide. Das heißt, ich muss schon mir bewusst werden, in welchem Recht bewege ich mich eigentlich. Das ist sicherlich nicht nur das Steuerrecht, aber es ist in meinem Fall eben dann doch das Steuerrecht. Und man denkt, man hat das deutsche Steuerrecht verlassen, aber ist eigentlich noch ganz dick drin. Das ist oft das Problem.
Okay. Um da mal direkt auf einen bestimmten Paragraphen zu schauen, eine Frage zum Paragraphen 9 aus der Abgabenordnung. Welche Rolle spielt da eben der gewöhnliche Aufenthalt in der Praxis? Zum Beispiel auch, wenn man häufig das Land wechselt, wie das ja bei Nomaden so üblich ist, dass man sich eben nicht an ein Land binden will, sondern vielleicht alle paar Monate ja weiterreist. Welche Rolle spielt da dieser Paragraph?
Genau, also ich will die gar nicht groß ausholen, aber wir haben ja im Prinzip so ein bisschen, die Prämisse ist ja, wir haben ja im deutschen Steuerrecht, im Gegensatz zu anderen Ländern wie die USA, die beispielsweise an die Staatsangehörigkeit anknüpfen, knüpft Deutschland eben nicht an Staatsangehörigkeit an, sondern an wesentlich zwei Kriterien bei natürlichen Personen. Das ist der Wohnsitz, das ist den, wie man sich das so schön vorstellt, das ist das Haus, der Ort, den ich fest habe, den ich regelmäßig nutze und über den ich verfügen kann. Und das zweite Kriterium ist eben dieser gewöhnliche Aufenthalt. Und bei den digitalen Nomaden ist, denke ich, relativ oft so, aber eben nicht immer, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für später, dass man diesen Wohnsitz bewusst abgeht. Man läuft zum einen unter Meldeamt, man untervermietet seine Wohnung in Hamburg oder in München oder gibt sie ganz auf, verlässt Deutschland und ist dann erstmal weg. Aber das Problem ist erstmal, das heißt, es kann durchaus sein, dass man dann doch immer wieder kommt, nicht nur zu Omas Geburtstag, sondern halt auch beruflich, weil man hat ja hier berufliche Verbindungen. Das heißt, man kommt dann doch immer wieder her und immer wieder her und immer wieder her. Und dieser gewöhnliche Aufenthalt, der sagt im Prinzip, hey, wenn du hier deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast in Deutschland, also ist ein Oder-Kriterium zum Wohnsitz, also Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt, hast du hier einen gewöhnlichen Aufenthalt, dann bist du in Deutschland waren unbeschränkt steuerpflichtig und unterlegst hier auch im Grunde mal mit deinem Welteinkommen der Besteuerung. Und das Kriterium ist ein bisschen schwammig. Ja, und das Einzige, was man tatsächlich ja immer wieder kennt, ist diese 183-Tage-Regelung, wie in der Schnellfragerunde auch. Und muss jetzt noch nicht direkt drauf eingehen, aber diese 183 Tage, die hat sich leider bei vielen ein bisschen in den Kopf reingebrannt und man sagt, ich bin ja gar keine 183 Tage da, sondern nur 179, alles gut. Das stimmt halt im Steuerrecht dann doch nicht. Es ist eben der gewöhnliche Aufenthalt. Der kann bei 183 Tagen typischerweise vorliegen, der kann aber auch bei einer geringeren Annahme durchaus vorliegen.
Okay. Und ja, daran direkt anknüpfend, man kann eben nicht einfach durch Abmeldung in Deutschland der Steuerpflicht entgehen, ne? Warum ist das so rechtlich gesehen?
Genau, also im Prinzip, wir bewegen uns ja im Steuerrecht und das Steuerrecht, sage ich mal, versucht ja schon auch immer die Realitäten zu nehmen. Das heißt, hat so eine gewisse wirtschaftliche Betrachtungsweise auf die Realität. Und ich sag mal so, das Abmelden und Anmelden in Deutschland, wir haben ja hier ein Melderecht, das ist eben ein rechtliches Thema. Also ich bin eben verpflichtet, mich aus anderen Gründen das Steuerrecht hier einmal abzumelden. Und ich kann aber damit ja keine Fakten schaffen. Also ich sage jetzt mal theoretisch, wenn ich jetzt hier, ich bin jetzt gerade in Stuttgart, zum Meldeamt gehen würde, würde ich mich nachher abmelden, dann endet damit eben nicht meine Steuerpflicht, weil, wir rufen es uns zur Erinnerung, zwei Kriterien, Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt, das ist ein Prämissen. Das ist nicht Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt und An- und Abmeldung, sondern das ist ein dieser zwei Kriterien. Und die beiden Kriterien haben eigentlich mit der An- und Abmeldung per se mal nichts zu tun. Es ist vielleicht eine Indikation, sicherlich nicht gut, wenn ich als digitaler Nomade in Bali lebe und bin hier noch angemeldet. Dann habe ich sicherlich so ein bisschen ein Thema, dass das Finanzamt sich schon ein bisschen wundert, was da los ist und Fragen stellt. Wenn ich das aber widerlegen kann, begründe ich damit keine Steuerpflicht durch die reine Nicht-Abmeldung, sage ich mal, dass ich noch angemeldet bin. Aber umgekehrt beende ich auch keine Steuerpflicht durch eine Abmeldung. Das ist die Indikation bestenfalls.
HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Ja, vielen Dank. Da haben wir ja jetzt schon gehört, wie schnell aus einer vermeintlichen Freiheit der digitalen Nomaden steuerlich ein ganz schönes Dickicht werden kann. Und damit schauen wir jetzt noch ein bisschen genauer auf die rechtlichen Fallstricke, die da lauern können. Von Steuerpflicht über Betriebsstätten bis hin zur Doppelbesteuerung. Lass uns gerne mal durch dieses juristische Labyrinth gemeinsam gehen.
Sehr gerne.
Ab wann bleibt man denn eigentlich trotz längerer Zeit im Ausland in Deutschland steuerpflichtig? Wo liegt da diese berühmte unsichtbare Grenze?
Genau, also ich sag mal so, ich würde es mal so drehen, wenn du Deutschland verlassen möchtest und sagst, okay, ich möchte hier gehen, dann ist, glaube ich, die Grundbedingung, du musst wirklich gehen und dann eben noch eingeschoben im Steuerrecht, du musst es richtig auch beenden. Das heißt, wir haben ganz oft in der Beratungspraxis eben Fälle, wo, sage ich mal, die Steuerpflicht oder der Wegzug, der ist sicherlich angedacht, aber wenn man ein bisschen bohrt, ist es vielleicht tatsächlich eher im steuerlichen Sinne. Das heißt, ich bin dann irgendwie doch noch hier, ich will dann doch noch hier sein. Und da entstehen schon ganz oft Probleme. Also wir haben sehr oft den Finanzamt wahnsinnig lang in Schriftverkehr auseinandertauschen müssen, um überhaupt mal das quasi die tatsächliche Beendigung darlegen müssen anhand von Kriterien. Das heißt, wenn du es richtig machen willst, musst du sicherlich zum einen deinen Wohnort beenden. Das ist im einfachsten Teil. Du darfst keine Wohnstätte haben. Die berühmte Schlüsselgewalt. Ich darf keinen Schlüssel mehr haben zu einer Wohnung, die ich nutzen kann, die mir zur Verfügung steht. Und zum anderen, da sind wir beim gewöhnlichen Aufenthalt. Ich darf mich hier halt nicht gewöhnlich aufhalten. Das heißt, diese 183 Tage solltest du auf jeden Fall nicht erfüllen. Und bestenfalls halt zu klassischen Oma-Geburtstagsfällen, mal auf die Wiesen und vielleicht mal zu irgendeiner Feierlichkeit gerne kommen. hältst du dich aber sehr regelmäßig auf in Deutschland. Und hier am meisten bei digitalen Nomaden beispielsweise der Fall, wenn das hier dein Hauptaufenthaltsort, auch wenn du keinen Wohnsitz hast, aber dein Hauptaufenthaltsort, du verbringst Zeit in Hotels oder bei Freunden, da bist du hier hauptsächlich, dann kannst du da schon reinlaufen. Das heißt, es ist eben das Thema, was ich vorhin meinte, du musst einen Footprint hinterlassen, du musst es schon dokumentieren. Wo bin ich eigentlich? Und die zwei Kriterien muss man eben tatsächlich auch nicht nur beim Verlassen, sondern eben auch im Nachgang starten.
Und in dem Zusammenhang hört man ja auch oft, man sei noch wirtschaftlich mit Deutschland verbunden. Aber was bedeutet das überhaupt?
Genau, also das Steuerrecht ist ja so ein bisschen multifacettenreich. Das heißt, wenn ich hier Deutschland eben doch erfolgreich verlasse, also ich beende hier die unbeschränkte Steuerpflicht, dann kennt das deutsche Steuerrecht ja daneben noch weitere Steuerpflichten. Die sind abgesperrt, wenn ich das so sagen darf, also geringer im Umfang der Besteuerung. Die wir alle kennen, ist die beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, ich habe Deutschland verlassen, ich lebe tatsächlich auf Bali oder wo auch immer, aber habe in Deutschland noch bestimmte Einkünfte. Dann sind diese ganz bestimmten, ganz besonderen Inlandseinkünfte, die auch abschließend definiert sind im Gesetz, in § 49 des Einkommensteuergesetzes, die sind dann im Rahmen einer sogenannten beschränkten Steuerpflicht steuerpflichtig. Klassisches Beispiel, ich habe hier noch eine Wohnung, die ich vermiete. Das muss ich in Deutschland versteuern, grundsätzlich. Ja. Was bei eben digitalen Nomaden auch oft ein Thema ist, ist, wenn ich hier noch eine Betriebsstätte habe. Das heißt, diese Betriebsstätte, ich habe hier irgendwie ein Büro, da sitzt irgendjemand, ich bin da ab und zu, ich übe das von hier aus. Und diese Betriebsstätte kann dann eben die Einkünfte, die über diese Betriebsstätte erwirtschaftet werden, in Deutschland eben steuerpflichtig machen. Das heißt, da kann ich hängen bleiben mit den Themen. Und da gibt es noch weitere Steuerpflichten, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die dann nochmal über den Umfang hinausgeht, also die nicht nur Inlandscharaktereinkünfte umfassen, sondern auch andere. Die sind dann so ein bisschen sanktioniert, wenn du halt in Niedrigsteuerländer gehst, was ehrlicherweise bei digitalen Nomaden schon ab und zu ein Thema ist. Es ist nicht nur der schöne Strand, sondern auch das gute steuerliche Umfeld, was da reizt. Und auf die zwei Parameter muss man achten.
Und gibt es auch Möglichkeiten, das zu überprüfen? Also wie würde das Finanzamt oder Prüfer das jetzt überhaupt feststellen?
Genau, also das ist immer so ein bisschen das Thema des Entdeckungsrisikos. Ja, da sind wir immer ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen die falschen Berater dafür grundsätzlich. Aber es ist sicherlich so, du lässt ja tatsächlich durch Rechnungsstellung, durch Einkünfte, durch Geldflüsse, ist es erkennbar, dass da was ist. Und im Endeffekt ist es so, dass natürlich auch die Finanzämter inzwischen digital sind. Die sehen auch, was da passiert. Mag jetzt kein digitaler Normal sein, aber ihr kennt sicherlich auch alle die ihr presseträchtigen Geschichten von Influencern beispielsweise, die halt wohnen auf Dubai waren, aber dann doch nicht so richtig dort waren. Das heißt, man hinterlässt natürlich in der digitalen Welt auch ein bisschen Indikationen und dieser Footprint, den man da hinterlässt, der wird erkannt, der wird gesehen und dann wird nachgefragt. Also man sollte sicherlich schauen, dass man eher im Vorfeld, klassisch wie wir das kennen, so ein bisschen eine Einkommensübersicht macht, was für Einkünfte hast du danach noch, was lässt du hier noch in Deutschland, wie lebst du danach, auch in Bezug auf Deutschland, um dann eine saubere Strategie zu haben, um da entweder A, eine Steuerpflicht auch zu kennen, zu wissen und dann auch damit zu leben in Deutschland oder halt wirklich, wärst du wahrscheinlich auch gar keinen.
Du hast schon ein paar Mal den Begriff Betriebsstätte genannt. Kann es sogar passieren, vielleicht auch aus dem Ausland dann heraus und vielleicht sogar auch aus Versehen, dass man plötzlich in Deutschland eine Betriebsstätte begründet?
Ja, genau. Also das kann durchaus passieren. Wir hatten beispielsweise einen Fall, wo eben jemand, den ich durchaus als digitalen Nomaden bezeichnen möchte, der im Prinzip nach Deutschland eben seine Kundenbeziehung hat, der hatte dann offensichtlich immer hier eine feste Geschäftseinrichtung, also ein klassisches Büro, wie man das kennt. Und dieses Büro, dafür kam Miete, die er auch bezahlt hat und hat halt die Tätigkeiten hier ausgeübt. Das heißt, er war, um in unserer Logik nochmal zu bleiben, nicht unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland, nein, aber er hatte durch diese Betriebsstätte, die Einkünfte erhielt hat in Deutschland, eine inländische Steuerpflicht für diese bestimmten Einkünfte. Und ich sag mal so, ich glaube, die Besteuerung, das war gar nicht so das Problem. Das Problem ist bei solchen Sachen ganz oft, dass man es nicht entdeckt, dass man es vorher nicht richtig erklärt. Und ich sag mal, man ist ja veranlagungspflichtig, also jeder Steuerbürger muss sich um seine eigenen Steuerbelange kümmern und auch ordnungsgemäß seine Steuererklärung einreichen. Und wenn ich natürlich mehrere Jahre so agiere und das selber nicht weiß, weil ich mich nicht eigentlich mit meinen Füßen damit auseinandergesetzt habe, vielleicht nicht gefragt habe jemanden, dann hast du da ein Risiko. Das geht dann über das reine Steuerzahlen halt aus.
Im hektischen Kanzleialltag bleibt dir oft kaum Zeit, beim Steuerrecht wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Umso hilfreicher sind die Seminare von Haas. Neben mehr als 50 bestehenden Standorten kommen jetzt 5 neue hinzu. Darunter Siegen, Wiesbaden, Hanau, Fulda und Marburg, die dir fachlichen Austausch direkt vor Ort ermöglichen. Unter haas-sv.de/neueorte findest du alle Termine, Themen und die komplette Übersicht aller neuen Seminarorte in deiner Nähe.
Und wenn man so an Dienstleistungen im internationalen Kontext denkt, da stellt sich ja oft die Frage, wo sich eigentlich der Leistungsort befindet. Begegnen dir da oft so typische Stolperfallen in der Praxis?
Genau, also ich glaube, ganz gute Überleitung. Du hast das Thema, dass sicherlich die Betriebsstätte historisch etwas ist, was sehr physisch ist. Ja, der klassische Laden, das Büro. Und jetzt merkt halt der Gesetzgeber, die jetzt über der Welt merken halt, naja, die Dienstleistungen sind eben nicht mehr auf der, hier in meinem Fall auf der Königstraße in Stuttgart in einem Laden, sondern die passieren halt digital. Ja. Und diese digitalen Betriebsstätten, die gewinnen an Bedeutung. Das ist sicherlich etwas, was mehr kommt, was auch ein bisschen komplexer ist, was noch nicht ausgereift ist, sodass man jetzt wirklich sagen kann, das ist die Blaupause. Aber absolut, gerade bei den digitalen Betriebsstätten muss man aufpassen, dass man die nicht begründet und muss aufpassen, dass nicht der Leistungsort oder eben diese Betriebsstätte doch im Inland noch vorliegt. Und das kann durchaus passieren, definitiv.
Ja, spannend. Du hattest es ja auch schon gesagt, dass man mit dieser 183-Tage-Regel nicht unbedingt auf der sicheren Seite ist. Aber warum greift die denn in der Praxis gerade für digitale Nomaden oft nicht so, wie man sich das vorstellt?
Ja, genau. Also ich sag mal, digitale Nomaden, die wirklich eigentlich gar keinen so richtigen festen Aufenthaltsort haben, die bewegen sich dann, sage ich mal, wirklich einfach alle paar Wochen oder alle paar Monate vielleicht mal zwischen verschiedenen Ländern, aber haben irgendwie vielleicht noch die Wurzeln in Deutschland. Und da hast du ein bisschen das Problem, dass diese 183 Tage, die du vielleicht unterschreitest, du dennoch irgendwie den gewöhnlichen Aufenthalt in der Gesamtschau in Deutschland hast. Du bist halt hier doch noch irgendwie am meisten, du hältst dich irgendwie doch noch am gewöhnlichsten auf, weil, sag ich mal so, für uns vielleicht alle hier, würde gewöhnlich wahrscheinlich schon bedeuten, wo wir uns überwiegend aufhalten. Also wir würden immer diese 183-Tage-Regelung überschreiten. Aber die Frage ist, wenn halt jemand wirklich sich alle paar Wochen bewegt, ich denke da auch gerade an den Fall, den wir hatten, da war es wirklich schwierig herauszufinden, wo er denn eigentlich? Ja, so. Und das war für ihn auch gar nicht arg, so arg einfach. Aber auch da hat er eine Dokumentation hinterlassen. Und am Schluss hat man festgestellt, doch, der hält sich schon relativ regelmäßig in Deutschland auf. Und da besteht ein beträchtliches Risiko, dass der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland ist. Deswegen. Das hat dann eben auch einen Impact auf die Lebenswirklichkeit. Wo darf ich denn sein? Darf ich jetzt tatsächlich kommen im Urlaub? Das ist natürlich so ein bisschen ein Thema.
Ja, danke dir. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben es ja auch im Titel Leben auf Bali. Vielleicht da an einem konkreten Beispiel. Was heißt es denn eigentlich ganz konkret, dass es zwischen Deutschland und Indonesien kein umfassendes Doppelbesteuerungsabkommen gibt? Worauf müssen Betroffene da besonders achten?
Ja, es gibt genau, also das Problem bei dem Doppelbesteuerungsabkommen ist natürlich auch, die kommen auch ein bisschen so aus dieser physischen Welt und immer auch das DBA mit Indonesien oder auch die meisten DBAs bieten für die digitalen Nomaden immer schwerlich Halt. Also wir haben ja das Problem und das ist vielleicht bei allen DBAs, also nicht nur in Indonesien der Fall, du musst bei einem DBA in der Systematik immer einen Ansässigkeitsstaat erstmal definieren. Du musst mal wissen, wo lebt denn der eigentlich, und das begründet sich immer durch die Steuerpflicht, durch die unbeschränkte Steuerpflicht. Und da haben wir schon das Problem, dass natürlich diese DBAs manchmal gar nicht funktionieren bei digitalen Nomaden, weil wir gar keine richtige Steuerpflicht haben in irgendeinem Land. Und dann ist es schon sehr schwierig, dann sind wir in einem Raum, der ganz arg schwierig ist und der natürlich gewisse Risiken birgt. Wenn man quasi dann doch feststellt, doch, die Person lebt in Indonesien beispielsweise auf Bali, dann weiß ich zumindest, das DBA kann funktionieren. Wenn ich eins habe, dann weiß ich wenigstens anhand der Logik, die ich mir entlanghangen kann, um wirklich auch eine Rechtssicherheit an den digitalen Nomaden zu geben, wo es besteuern kann. Wenn ich kein DBA habe, was es eben auch gibt, also wir denken mal alle an Dubai beispielsweise, der Klassiker, der gerade sicherlich sehr prominent ist, da bewege ich mich dann eben nicht mehr in dem DBA-Fall, sondern da muss man eben wirklich schauen, also wie, sag mal, hast du in Deutschland weiterhin deine unbeschränkte Steuerpflicht und hast Einkünfte aus Dubai, dann hast du das Problem, dass du die weiterhin im Zweifel in Deutschland besteuern musst. Das ist sicherlich dann so, dass du dann zwar die Sonne genießt und sicherlich die Schönheit der Stadt von mir aus, aber die steuerlichen Vorteile nicht unbedingt kriegst.
Okay. Wir haben jetzt gesehen, wie schnell man steuerlich in Schleudern geraten kann. Stichwort Betriebsstätte, Doppelbesteuerung und all die Fallstricke, die da lauern. Aber wie lässt sich das Ganze eigentlich von Anfang an besser aufstellen? Genau darum geht es jetzt im Block 3. Strukturieren statt straucheln. Benjamin, wenn ich als Freelancer oder Selbstständiger wirklich dauerhaft im Ausland leben möchte, welche Möglichkeiten habe ich dann eigentlich, mein Business so aufzustellen, dass es auch langfristig funktioniert? Also welche rechtlichen, steuerlichen und praktischen Stellschrauben kann ich drehen, um nicht nur ortsunabhängig, sondern auch nachhaltig erfolgreich zu arbeiten?
Genau, also ich glaube, der wichtigste Aspekt eigentlich ist immer, dass man natürlich, bevor etwas schon gelebt ist, sich damit wie so häufig im Leben und auch wie in anderen Rechtsbereichen und anderen Bereichen im Leben vorher Gedanken macht, bevor man schon losgefahren ist. Das ist sicherlich die Hürde. Man rutscht da so ein bisschen rein. Das ist auch unser Erleben. Man rutscht dann ein bisschen rein. Man geht dann halt mal irgendwie nach Mallorca ein bisschen und ist dann plötzlich dort arbeitsfähig und merkt, das funktioniert. Das heißt, man muss irgendwann einen Punkt erreichen, wo man im Prinzip sich Gedanken darüber macht, wie das Modell künftig aussieht. Das Problem ist immer, ein Plan bedarf natürlich bestimmter Grundprämissen. Das heißt, ich brauche irgendwie ein Raster. Ich muss wissen, wo will ich denn eigentlich sein? Und wenn ich die Zweckweltdeutschland steuerliche Art abbrechen möchte, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, was bedeutet das für mich? Es gibt ja auch steuerliche Regelungen, die super nachteilig sind, wenn du Deutschland verlässt und wenn du dich antizipierst, Stichwort Wegzugsbesteuerung beispielsweise. Die Frage ist auch, wie gehen meine Kunden dann um, wenn ich plötzlich Rechnungen woanders schreibe? Also all die Dinge. Das heißt, das Wichtigste ist planen, vorher mit jemandem sprechen, der sich da ein bisschen auskennt, vorher sich Gedanken machen. Man hat auch tolle Möglichkeiten, heutzutage selbst Dinge zu recherchieren. Das vielleicht dann nochmal bestätigen lassen, würde ich immer grundsätzlich empfehlen, weil es zu sensibel ist. Also wie beim Arzt. Ne? Ich glaube manchmal, dass ich weiß, was ich habe, aber es ist vielleicht doch nochmal gut, dass ich mal frage, ob das auch so ist. Jemand, der das schon gemacht hat.
Das klingt gut. Man hört ja auch immer wieder von Auslandsgesellschaften, sei es in Estland, Zypern oder Dubai. Was steckt denn eigentlich dahinter? Welche Risiken sollte man kennen, bevor man diesen Schritt geht? Und in welchen Fällen kann so eine Struktur tatsächlich sinnvoll oder legal vorteilhaft sein?
Genau, also im Bereich wenn wir jetzt quasi über Körperschaften sprechen, also wenn ich meine digitale Nomadentätigkeit nicht persönlich ausübe, sondern ich nutze beispielsweise ein Vehikel und verlasse dann quasi den persönlichen Einkommensteuerbereich, sondern bringe die Leistung über eine Körperschaft, über eine Gesellschaft in einem anderen Land, dann habe ich sicherlich den Vorteil, dass im Steuerrecht und der Systematik weltweit wir dieses Trennungsprinzip kennen. Das heißt, ich trenne so zwischen meiner persönlichen Ebene und der Ebene von dieser Körperschaft, die dann Leistung erbringt. Und das ist ein echter Anknüpfungspunkt für eine Besteuerung. Und das ist irgendwie, dann sind wir gar nicht mehr so im Bereich des gewöhnlichen Aufenthalts. Auch der Wohnsitz ist nicht mehr relevant. Aber, jetzt kommt eben das große Aber ich muss halt schauen, dass diese ausländische Gesellschaft, diese ausländische Körperschaft eben nicht plötzlich völlig unerwartet zu einer deutschen steuerlichen Gesellschaft wird. Und das überrascht manchmal, aber liegt auch an der Systematik des Steuerrechts in Deutschland, weil eine ausländische Körperschaft, also eine Körperschaft grundsätzlich, aber eben auch eine ausländische, kann in Deutschland steuerpflichtig sein, wenn sie hier einen Sitz hat. Das ist meistens nicht das Problem, aber eben ihren Ort der Geschäftsleitung in Deutschland hat. Heißt also, wenn jemand doch nicht so richtig im Ausland ist und übt diese Tätigkeit über eine deutsche, also aus Deutschland heraus führt das ausländische Gesellschaft. Das haben wir leider immer wieder als Thema, dass vermutet wird, dass das hilft, die Steuer aus Deutschland heraus zu verlagern, dass das dann eben nicht funktioniert. Also wichtig ist, da entsteht ein Risiko, wenn auch hier nicht sauber geplant ist und auch hier nicht wirklich die Tätigkeit von dieser Gesellschaft nicht nur im Ausland ausgeübt wird, sondern auch vom Ausland ausgeführt wird. Wenn ich es aus Deutschland heraus mache, habe ich ein Thema.
Lass uns mal über Verträge sprechen. Also Verträge sind ja so das Rückgrat eigentlich jeder unternehmerischen Tätigkeit. Aber gerade bei internationalem Arbeiten kann es ja durchaus auch eine Stolperfalle werden. Wie kann ich meine Verträge so gestalten, dass ich steuerlich auf der sicheren Seite bin? Und worauf sollte ich besonders achten, wenn ich mit Kunden oder Partnern aus verschiedenen Ländern zusammenarbeite?
Genau, also ich sage mal so, in steuerlicher Hinsicht, was die Vertragsgestaltung ausgeht, ist es natürlich besonders wichtig, dass man immer so ein bisschen an die Umsatzsteuer denkt. Die Umsatzsteuer ist natürlich so eine Steuer, die mir als Unternehmer irgendwie halt auch Kopfzerbrechen bereiten kann, wenn ich ständig woanders bin. Also wie stelle ich denn eigentlich meine Rechnung? Und wenn ich jetzt wirklich erfolgreich Deutschland verlasse, kann ich ja in einem Umsatzsteuersystem oder in der Logik eines anderen Landes sein. Das heißt, ich muss natürlich schauen, wenn ich einen Vertrag schließe, noch in der deutschen Anwesenheit und gehe dann den Weg des digitalen Nomaden oder wandern ins Ausland aus, dann sollte ich diese Verträge auf jeden Fall mit einem anschauen und zum einen reiner steuerlich natürlich zu schauen, sind da Dinge drinnen, die mir vielleicht nachteilig werden können, die so nicht richtig sind. Das eine ist die Umsatzsteuer, das andere ist sicherlich auch, gibt es da Betriebsstättenrisiken drin, also wenn im Vertrag drin steht, die Firma hat ein Büro dort und kann das regelmäßig nutzen und nutzt das auch, dann ist da irgendwie auch schon so ein Anker für eine Betriebsstätte, auch wenn das vielleicht in echt nicht so sein muss, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es, glaube ich, allerlei zivilrechtliche Fragen noch, was Haftungen angeht und so weiter. Da würde ich dann immer empfehlen, wirklich auch zu einem Rechtsanwalt mal zu gehen, der sich da auskennt. Aber das Problem ist, meistens, und ihr merkt so ein bisschen, reicht die Antwort des rein deutschen Steuerberaters nicht und wahrscheinlich auch nicht des deutschen Anwalts. Man braucht halt immer dort, wo man sich dann eben auch aufhält, vielleicht nochmal eine lokale Beratung. Und das ist auch ein bisschen die Hürde an diesem ganzen Thema. Du brauchst auch immer so ein bisschen die andere Seite der Medaille, weil du kannst ja ein deutsches steuerliches Risiko vielleicht vermeiden, aber begründest irgendwo was anderes, wo eben ein Problem.
Ja. Also Beratung ist ein gutes Stichwort, Benjamin. Viele denken ja erst an Steuerberatung oder an Rechtsberatung, wenn es schon fast zu spät ist. Aber wie wichtig ist es wirklich, sich frühzeitig beraten zu lassen? Du hast es ja schon gerade ein bisschen angeteasert. Gerade wenn man mit dem Gedanken spielt, ins Ausland zu gehen oder ortsunabhängig zu arbeiten. Was bedeutet da ja ganzheitliche Planung in diesem Kontext? Wo fange ich an und wo steige ich ein?
Genau, also ich fange im Prinzip immer im Ist-Zustand an und der ist idealerweise so, dass das, was ich möchte, nun nicht gelebt ist, sondern dass ich wirklich sage, okay, ich habe jetzt vor, beispielsweise Deutschland eben zu verlassen, ich habe vor, remote zu arbeiten, habe mir ein paar Länder überlegt, wo ich sein möchte, mache mich dann selber erstmal schlau, das würde ich auch immer heutzutage in der heutigen Welt immer auch wirklich empfehlen, dass man selber schaut, was kann ich als Information finde ich, damit ich ein bisschen schon ein qualifiziertes Bild habe, gehe dann im Prinzip zu einem Berater. Ich würde, nicht weil ich von Haus aus bin, aber ich würde erstmal zum Steuerberater gehen und mal sagen, das und das habe ich vor, einen klaren Sachverhalt unterschreiben, wer gewürdigt wird und dann plane ich, dann schaue ich, welche Themen habe ich und wir gehen beispielsweise in solchen Beratungsfällen einfach über ein erstes Gespräch mal, versuchen mal zu verstehen, rein vom Praktischen, nicht vom Steuertechnischen, wie möchte man leben, identifiziert dann eben die Themenfelder, die relevant sein können, welche steuerlichen Risiken können entstehen. Und dann kann man die deutsche Seite aus meiner Sicht sehr gut planen. Dann kann es durchaus den Hinweis geben, dass man sagt, bitte pass auf, hier und dort solltest du nochmal lokale Beratung haben. Idealerweise hat der Berater dann auch dort einen lokalen Kontakt. Und dann ist man, glaube ich, auf einer sehr guten Seite und kann auch wirklich dann in Ruhe den Laptop in Bali aufklappen und hat nicht Angst, dass da ein Brief digital vom Finanzamt zugeht, wo man irgendwas übersehen hat.
Ja, zerplatzen denn bei diesem ersten Gespräch schon Träume? Also digitale Nomaden, das klingt ja erstmal verlockend. Du hast gerade gesagt, Laptop aufklappen, Mehrblick fertig. Wie sieht die Realität aus, wenn man das Ganze steuerlich so aufsetzen will? Welche Modelle funktionieren wirklich und welche sind Wunschdenken? Werdet ihr da auch mit Themen konfrontiert, wo ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sagt, so besser nicht?
Ja, absolut. Also ich glaube halt, und das ist auch menschlich, aber man hat halt oft das Thema, dass halt es nicht nur das Wetter ist, was eben reizt. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Es ist eben ein globaler Steuerwettbewerb. Es gibt Länder in Europa und anderswo, die locken mit steuerlichen Anreizen für digitale Nomaden. Die locken auch mit tollen Steuersystem und wenn ich plötzlich auf meinen Gewinn halt null Einkommensteuer zahle versus halt irgendwie Grenze 42%, dann gibt es schon viele Gründe, darüber nachzudenken, ob ich das anders gestalten kann. Und da kommt es halt oft zum Bruch, wenn die Lebenswirklichkeit eben nicht so ist. Ja, dann wirst du ein Problem kriegen und dann sind wir auch manchmal ein bisschen der Showstopper oder der Spielverderber und sagen einfach, das wird nicht funktionieren. Also sie werden am Schluss da mit auf die fallen und deswegen ist die Empfehlung wirklich, es muss an der Realität sein. Was funktioniert, ist wirklich die auch wirklich geben, die wirklich abbrechen, die dann ihr Housekeeping machen, die dann vielleicht noch schauen, dass sie eben die Wohnung vermieten, untervermieten, den Mietvertrag kündigen, wirklich dokumentieren. Sie kommen nur ein paar Mal und auch diese Dokumentation fortführen. Und das funktioniert dann auch. Das ist dann auch gar kein Problem.
Und wenn es gar nicht funktioniert, dann lande ich bei den Auswanderern auf RTL oder Vox. Vermutlich.
So ist es.
Ja, vielen Dank, Benjamin. Und ich würde sagen, damit schließen wir auch das letzte Kapitel dieser Folge. Hoffentlich mit mehr Klarheit als Kopfschmerzen. Und falls ihr jetzt denkt, wow, das war echt viel Input, aber wie setze ich das konkret um? Dann schaut unbedingt in unser Themenpaket NWB Steuern international rein. Da werden ganz viele Fragen beantwortet. Da gibt es die geballte Ladung Wissen zu grenzüberschreitenden Sachverhalten. Ja, ein herzliches Dankeschön geht an unseren Gast Benjamin, der uns heute durch das Steuerdickicht geführt hat. Danke, Benjamin.
Danke euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ein herzliches Dankeschön geht auch natürlich an meine Mitmoderatorinnen Annika und Franzi, die wir immer kluge Fragen gestellt und charmant durch die Folge begleitet haben. Vielen Dank euch beiden.
Danke auch dir, Frank.
Genau, und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und denkt dran, strukturieren statt straucheln, das ist nicht nur ein Podcast-Titel, sondern auch ein ziemlich guter Lebensrat. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und bis bald.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.